hören den Springer Medizin Podcast.
Wer mit Kindern zu tun hat, kennt und fürchtet sie gleichermaßen. Die umgangssprachlich als Magen-Darm-Virus bezeichnete akute infektiöse Gastroenteritis. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den aktuellen Stand in der Diagnostik und Therapie. Meine Kollegin Alexandra Vichari hat dazu ein Interview geführt. Sie ist wie ich Redakteurin bei springermedizin.de, selbst Mutter und wieder bei uns im Podcast zu hören. Hallo Alexandra.
Hallo Annika.
Wie häufig sind Säuglinge und Kleinkinder eigentlich von einer akuten infektiösen Gastroenteritis betroffen?
Also statistisch gesehen erkranken sie jährlich ein- bis zweimal daran. Damit ist die akute Gastroenteritis eines der häufigsten pädiatrischen Krankheitsbilder.
Und jetzt gab es dazu ja auch eine Leitlinienänderung.
Genau, die S2K-Leitlinie wurde 2024 überarbeitet. Federführend war die Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung in Zusammenarbeit mit einigen weiteren Fachgesellschaften. Und in meinem Interview mit dem Koordinator der Leitlinie habe ich geklärt, in welchen Punkten gab es Veränderungen, welche Empfehlungen sind neu hinzugekommen oder wurden modifiziert und was es mit den zahlreichen Negativempfehlungen auf sich hat.
Und wer ist der Koordinator?
Das ist Professor Dr. Carsten Posowski. Er ist Abteilungsleiter der Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung am Universitätskinderspital Zürich, außerplanmäßiger Professor an der Universität Ulm und erster Vorsitzender der Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung.
Dann freue ich mich auf das Gespräch.
Bereits die 2019 aktualisierte Leitlinie zur akuten infektiösen Gastroenteritis im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter, nennen wir sie kurz AGE, war deutlich umfangreicher als ihre Vorgängerin. Jetzt 5 Jahre später, also 2024, ist mit der aktualisierten und überarbeiteten Leitlinie nochmal mehr Inhalt dazugekommen. Ganz platt gefragt, tut sich auf diesem Gebiet zu viel?
Ja, es gibt immer wieder neue Publikationen, klinische Studien, die natürlich auch eine Änderung der Empfehlungen nach sich ziehen. Und zurzeit gibt es keine aktualisierte Leitlinie. Die europäische Leitlinie ist von 2018. Und ich glaube, wir müssen da Handlungsempfehlungen geben, die aktuell sind.
Und wie viel hat sich geändert? Was wurde wie umgesetzt?
Also einerseits, erfreulicherweise, haben wir viele Fachgesellschaften und den Berufsverband und so weiter mit einschließen können bei dieser Leitlinie. Und diesmal erstmals dabei war auch das Robert-Koch-Institut und die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Da haben wir nochmal sozusagen andere Perspektiven bekommen. Insgesamt haben wir 40 Empfehlungen modifiziert und auch 8 neue formuliert. Außerdem haben wir auch ein Kapitel zu Elternbedürfnissen und zum Forschungsbedarf neu aufgenommen.
Spannend, da kommen wir dann auch noch drauf zurück. Auffällig sind auch die Negativempfehlungen, also Empfehlungen, die sagen, welche Therapien oder Maßnahmen nicht regelhaft durchgeführt werden sollten. Davon gibt es mittlerweile einige in der Leitlinie. Warum hat man denn hier einen Schwerpunkt draufgelegt? Weil man kann es ja auch positiv formulieren.
Ja, das ist richtig. Bei der Überarbeitung hat die Leitliniengruppe darauf geachtet, dass wir die Empfehlung so praxisrelevant und in der Praxis umsetzbar formulieren und dabei auch den Gesichtspunkt des Klugentscheidens mit einschließen und unnötige diagnostische und therapeutische Maßnahmen davon auch explizit abraten. Das bedeutet, dass wir im Regelfall für bestimmte diagnostische und therapeutische Maßnahmen solche starke Negativempfehlungen ausgesprochen haben, um dann gegebenenfalls konkret Ausnahmen für besondere Situationen zu formulieren.
Dann die Frage zur Definition, denn die Bandbreite der als normal empfundenen Stuhlfrequenz und auch Konsistenz ist ja recht groß. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch den Unterschied bei gestillten und nicht gestillten Kindern anschaut, ab wann sprechen wir denn von einer akuten Gastroenteritis? Gibt es da eine eindeutige Definition?
Also es gibt ganz, ganz viele Definitionen, mehr als 60. Wir haben uns an einer klinischen orientiert, rein klinischen Definition mit Leitsymptomen, einer plötzlichen Abnahme der Stuhlkonsistenz und der Zunahme der Stuhlfrequenz. Und die ist typischerweise mehr als 3-mal in 24 Stunden, die dann mit Erbrechen oder und auch Fieber einhergehen kann. Diese Definition folgt einem internationalen Expertenkonsens. Die Stuhlfrequenz, das haben Sie richtig gesagt, unterscheidet sich natürlich bei Säuglingen und Kleinkindern und älteren Kindern, die teilweise im Säuglingsalter noch höhere Stuhlfrequenz haben. Deswegen haben wir auch uns bezogen auf diese plötzliche Änderung der Stuhlkonsistenz und Zunahme als Leitsymptom.
Was sind denn typische Erreger für akute gastrointestinale Enteriten?
Also im Kindesalter sind vor allem die viralen Erreger, die Noroviren und die Rotaviren, die häufigsten. Und unter den bakteriellen Erregern finden sich Campylobacter, Jejuni und Salmonellen.
Jetzt haben Sie die Rotaviren gerade schon angesprochen. Stichwort Prävention. Seit 2013 gibt es die Schluckimpfung gegen Rotaviren, die für Säuglinge empfohlen wird. Ihrer Meinung nach ein Erfolg?
Ja, das ist ein großer Erfolg meiner Meinung nach. Es gibt ja zahlreiche klinische Studien, die den Nutzen dieser Rotavirus-Vakzine schon bestätigt haben. Die beiden vorhandenen Impfstoffe verhindern effektiv schwere Rotavirus-Infektionen und auch die Hospitalisierung der Kinder. Und es hat sich jetzt auch in den Postmarketing-Daten über 15 Jahre bestätigt, dass die Impfung sehr sicher ist. Zur Vermeidung von Invagination, also das Einstülpen von Darm, soll man auf jeden Fall die jeweilige Fachinformation zur Impfung beachten.
Mhm. Wann sollte an bakterielle Erreger einer akuten Gastroenteritis gedacht werden?
Ja, das ist auch schwierig. Aufgrund der Symptomatik lässt sich eine virale und eine bakterielle Gastroenteritis gar nicht eindeutig unterscheiden. Konsum von Rohmilchspeisen wie rohe Eier und nicht gegartem Fleisch können auch hinweisend sein, natürlich für eine Salmonellenenteritis oder eine bakterielle Enteritis. Andererseits gibt es auch typische Komplikationen, die hinweisend sein können auf eine bakterielle Ursache, wie zum Beispiel eine hämorrhagische Colitis bei EHEC-Erregern, einem toxischen Megakolon bei einer Shigellose oder einem Erythema nodosum bei Salmonellen oder Campylobacter-Infektionen.
Jetzt haben Sie schon ein Stück weit natürlich auch die Anamnese angesprochen und die steht ja immer an erster Stelle. Welche Fragen sollten denn dann hier auf jeden Fall noch geklärt werden?
Also die Anamnese dient zum einen der Einschätzung der aktuellen Krankheitsschwere, wie wir gerade schon gesagt haben, anhand zum Beispiel der Häufigkeit des Erbrechens, der Durchfälle und ob Fieber begleitend dazukommt, wie die Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr sich gestaltet. Dann ist natürlich differenzialdiagnostisch zu erfragen, ob es weitere Fälle in der Umgebung gibt, als Hinweis dafür, dass es sich um eine virale Enteritis oder was Kontaminiertes mit Nahrungsmitteln handelt. Es ist zu fragen nach einem Auslandsaufenthalt, um vielleicht auch an andere Ursachenerreger zu denken. Dann ist auch wichtig, im Kindesalter auf Diarrhoe auslösende Nahrungsmittel zu achten. Also wenn jemand sehr viel Apfelsaft konsumiert hat, kann Fructose auch Durchfall auslösen. Also dass man so ein bisschen differenzialdiagnostisch vorgeht.
Bevor wir noch zur Diagnostik kommen, wie lange dauern denn solche Beschwerden in der Regel an, also Durchfall, Erbrechen?
Also beim Erbrechen, das ist typischerweise nur 1 bis 3 Tage, während die Durchfälle können durchaus 5 bis 7 Tage anhalten. Manchmal in seltenen Fällen auch bis zu 2 Wochen. Wenn es länger wie 2 Wochen anhält, sprechen wir schon von chronischem Durchfall und der ist dann auch abklärungsbedürftig.
Dann zur Diagnostik. Worauf muss als erstes geachtet werden, wenn ein Kind mit Durchfall und/oder Erbrechen in der Praxis vorgestellt wird?
Also ganz wichtig ist uns immer eine körperliche Untersuchung am entgleiteten Kind und dabei das Kind auch wiegen. Dabei achten wir auf klinische Zeichen einer Dehydration und ob das Kind vital gefährdet ist. Die wichtigsten Zeichen hierbei sind der Gewichtsverlust, also mehr als 5% ist eine leichtgradige Dehydrierung, während dann mehr als 9% eine schwere Dehydrierung ist. Dann die Verlängerung der kapillären Füllzeit, mehr als 2 Sekunden. Der Hautturgor, der reduziert ist, die trockenen Schleimhäute, die verminderte Tränenbildung, eingesunkene Augen. Dann eine vertiefte Atmung, wenn das Kind müde, schlapp oder irritabel ist, wenn es hohes Fieber hat, sehr schnell atmet, tachykard ist. Das sind alles wichtige Zeichen. Und wir hätten gern einen sehr validen Dehydrationsscore, der eine hohe Trennschärfe hätte zwischen einer moderaten oder schweren Dehydrierung für Kinder. Aber das gibt es leider nicht für alle Altersgruppen in dieser Weise.
Das heißt, wenn ich jetzt in der Praxis bin, wie, wann, wo entscheide ich, wann ein Kind in die Klinik eingewiesen werden sollte und wo ich noch abwarten kann?
Also wenn eine schwere Dehydrierung vorliegt oder schon Schockzeichen da sind, da ist natürlich eine Klinikeinweisung sofort indiziert. Es gibt weitere Faktoren, die für eine stationäre Versorgungsbedürftigkeit sprechen. Das sind vor allem, wenn es sich um einen Säugling handelt, der noch unter 3500 Gramm wiegt oder jünger als 2 Monate ist. Wenn eine orale oder nasogastrale Rehydrierung gescheitert ist, wenn man jetzt schon neurologische Symptome hat, also das Kind lethargisch komatös wirkt, wenn das Kind andere schwere chronische Grunderkrankungen hat, Niereninsuffizienz, wenn es sehr schlecht ernährt ist, in einem schlechten Ernährungszustand, eine Gedeihstörung hat, wenn man Hinweise hat für einen Darmpassagestörung, einen Darmverschluss, also einen Ileus, dann natürlich auch in die Klinik, wenn anhaltend blutige Diarrhoe besteht. Und wenn man Labordiagnostik gemacht hat und dort eine schwere Azidose oder eine Hypo- oder Hypernatriämie gefunden hat, das sind natürlich dann auch andere Faktoren, die müssen dann auch stationär versorgt werden.
Jetzt haben Sie die Diagnostik, die Labordiagnostik angesprochen. Wie steht es denn um die routinemäßige Erregerdiagnostik? Hier gibt es in der Leitlinie eine starke Negativempfehlung.
Das ist richtig. Die Erregerdiagnostik soll nur durchgeführt werden, wenn aus diesem Ergebnis tatsächlich erwartungsgemäß eine medizinische oder eine krankenhaushygienische oder infektionspräventive oder melderechtliche Konsequenz sich ergibt. Die meisten infektiösen Gastroenteritiden sind ja selbstlimitierend und die Erregerdiagnostik führt nicht zu irgendwelchen Maßnahmen.
Mhm. Jetzt hatten Sie es vorhin schon mal angesprochen, die Gastroenteritis-Panels. Wann sollte man eine Untersuchung auf den Erreger veranlassen und wann machen sogenannte Gastroenteritis-Panels Sinn? In der Leitlinie ist man ja auch eher zurückhaltend.
Also eine Erregerdiagnostik, sagen wir in der Leitlinie, soll bei bestimmten Situationen erfolgen. Wenn zum Beispiel ein erhöhtes Komplikationsrisiko besteht, zum Beispiel bei einem Menschen, der eine Immundefizienz hat, wenn ein schweres Krankheitsbild vorliegt, wenn eine Hospitalisierung erforderlich ist, wenn eine Fallhäufung besteht, also ein epidemiologischer Zusammenhang, der geklärt werden muss, wenn eine Diarrhoeerkrankung im Krankenhaus, also nosokomial entstanden ist, wenn Risikofaktoren für eine Clostridioides difficile Infektion bestehen, also eine Antibiotikaeinnahme zum Beispiel in den letzten 3 Monaten. Das wären jetzt Beispiele für eine Erregerdiagnostik. Beim Clostridium difficile gibt es aber auch noch die Patientengruppen, die zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Hirschsprungpatienten, ältere Kinder mit Antibiotika-Exposition, die dann zeitnah eine Stufendiagnostik erhalten sollten. Sie hatten das Gastroenteritis-Panel angesprochen. Das gibt es mittlerweile. Es ist eine Diagnostik, die neben dem konventionellen bakteriologischen Stuhlkulturen angeboten wird. Sie kann 5 bis 24 bakterielle, virale und parasitäre Enteropathogene erfassen und liefert sehr rasch Ergebnisse im Gegensatz zu einer Kultur. Manchmal ist jedoch unklar, wenn man so einen Erreger mit einer PCR-Methode nachgewiesen hat, ob die klinische Symptomatik damit wirklich erklärt ist. Wir haben jetzt häufig auch klinisch inapparente EHEC-Infektionen mit dieser Methode detektiert und deswegen sind wir auch mit dieser Methodik eher zurückhaltend. In unserer Leitlinie haben wir jetzt keine explizite Empfehlung dazu ausgesprochen. Wenn eine Erregerdiagnostik notwendig ist, würden wir empfehlen, aufgrund der Häufigkeit die Noroviren, Rotaviren, Campylobacter und Salmonellen zu untersuchen. Es gibt auch sogenannte Point-of-Care-Untersuchungen, so Antigen-Schnelltests, die man in der Praxis oder in der Notfallambulanz einsetzen kann, die auch diese Viruserreger schnell detektieren. Und wenn man dann noch weiter Erregerdiagnostik machen muss, richtet sich diese eben nach der klinischen Präsentation und den individuellen Risikofaktoren und der Reiseanamnese.
Dann Stichwort weiterführende Diagnostik. Wann sollte weiterführende Diagnostik, also zum Beispiel endoskopische oder radiologische oder eben auch Laboruntersuchungen veranlasst werden?
Also eine apparative Diagnostik ist bei einer akuten Gastroenteritis zunächst einmal gar nicht erforderlich. Wenn jedoch bei einem Kleinkind sozusagen durch die Anamnese oder den klinischen Befund einer walzenförmigen Resistenz eine Invagination vermutet wird, dann wird man eine Abdomensonographie machen, um eine Invagination zu untersuchen. Wenn Hinweise dafür da sind, dass ein Darmverschluss besteht oder ein akutes Abdomen, dann wird man auch radiologische Untersuchungen veranlassen. Wenn man ganz spezielle Fragestellungen hat, wird man unter Umständen bei Patienten mit Crohn oder Colitis oder so weiter auch eine endoskopisch-histologische Untersuchung veranlassen. Wenn wir eine intravenöse Rehydrierung durchführen, dann werden wir auch laborchemisch Untersuchungen veranlassen. Vor allem empfehlen wir Natrium, Kalium, also die Elektrolyte, Nierenwerte, Klea, Harnstoff, eine Blutgasanalyse, Blutzucker und Blutbild zu erfassen. Damit kann man auch durch das Blutbild und die Nierenwerte ein hämolytisch-uremisches Syndrom erkennen.
Dann kommen wir zur Therapie. Die aktualisierte Leitlinie empfiehlt als Standardtherapie die orale Hydratationstherapie. Worauf greift man hier am besten zurück? Weil Cola und Saft werden zwar häufig als Hausmittel beschworen und Kinder mögen den Geschmack ja auch durchaus sehr gern. In der Leitlinie gibt es dazu aber eine klare Negativempfehlung.
Genau. Also die Standardtherapie ist, wie gesagt, die orale Rehydrierung. Dazu kann eine Glucose-Elektrolytlösung oder eine polymerbasierte Elektrolytlösung verwendet werden. Handelsüblich kann man die kaufen. Man kann auch Glucose-Elektrolytlösungen selbst herstellen. Da haben wir in der Leitlinie auch im Anhang für die Selbstherstellung ein Rezept sozusagen. Also das kann man sozusagen im Hausgebrauch mit einfachen Dingen selbst herstellen. Die ganzen Meta-Analysen haben gezeigt, dass die orale Rehydrierung der intravenösen gleichwertig ist, dass die Krankenhausaufenthaltsdauer sogar verkürzt werden kann durch die orale Therapie. Das Problem ist manchmal, dass diese Elektrolytlösung mit diesem Salzgeschmack nicht so wohlschmeckend ist, weshalb versucht wird, vor allem bei den Kindern durch Zugabe von Aromen, Erdbeeraroma und anderen Aromen, den Geschmack zu verbessern und die Akzeptanz zu verbessern bei den Kindern. Diese Rehydrierungslösung haben eine ideale Zusammensetzung der Konzentration von Glucose und Kochsalz, das in dieser Konzentration am besten von den Darmzellen aufgenommen wird. Und diese Konzentrationen liegen eben bei Cola, verdünnten Säften oder so nicht vor. Da ist teilweise zu wenig Natrium drin oder zu viel Zucker, was wiederum auch zu Durchfall führen kann. Und deswegen raten wir von koffeinhaltigen Getränken, Limonaden und Fruchtsäften für die orale Rehydrierung ab.
Und wie gehe ich vor bei Erbrechen, wenn das Kind nicht viel drin hält?
Wenn Erbrechen vorliegt und das Kind dehydriert ist, dann versucht man durch kleine Mengen, 5 Milliliter orale Rehydrierungslösung alle 1 bis 2 Minuten über einen Löffel oder auch eine Spritze, idealerweise auch durch die Bezugsperson, das zu verabreichen. Das ist meist effektiv. Wenn das Anbieten der Flüssigkeit nicht möglich ist, dann kann man auch über eine nasogastrale Sonde das versuchen. Diese Therapie ist ebenfalls sicher und effektiv, genauso wie eine intravenöse Therapie.
Worauf ist bei gestillten Kindern zu achten?
Bei gestillten Kindern soll auch die Muttermilch von Anfang an parallel zur oralen Rehydratationslösung verabreicht werden.
Stichwort Wiedernahrungsaufnahme. Sollte man auf bestimmte Sachen achten? Gibt es spezielle Diäten, Stichwort Schonkost, oder wann geht es damit los?
Also die Wiedereinführung der Nahrung soll mit altersentsprechender normaler Kost möglichst frühzeitig erfolgen. Also noch während man in den ersten 4 bis 6 Stunden mit der Rehydrierung anfängt, soll damit begonnen werden. Es sind keine speziellen Diäten erforderlich zum Kostaufbau. Mhm.
Für Antidiarrhoika, also Durchfallmittel, sind die Empfehlungen unterschiedlich. Ich fasse jetzt mal als pflanzliche Alternativen zusammen, also sprich Tannine, Pektine, Heilerde oder Kohle, gibt es eine Negativempfehlung. Bei den medikamentösen Antidiarrhoika wie Peristaltikhämmern gibt es sowohl negative als auch offene Empfehlungen. Können Sie da einen ganz kurzen Überblick zugeben?
Also grundsätzlich könnte zur oralen Rehydrierung Wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir Antidiarrhoika haben, die sozusagen dieser Sekretion entgegenwirken und die Darmtätigkeit normalisieren. Dann hätten wir viel rascher einen Therapieerfolg. Das Loperamid ist sehr wirksam und hemmt quasi die Peristaltik, aber es wird von uns aufgrund der schweren Nebenwirkungen, die dabei auftreten, vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern, wie Darmverschluss, also Ileus, Bewusstseinsstörung bis hin zum Tod, nicht empfohlen, weil es eben andere Alternativen gibt. Von den anderen Alternativen haben wir in der Leitlinie einige aufgeführt. Ein Beispiel ist das Racecadotril. Das macht keine schweren Nebenwirkungen, wirkt antisekretorisch und soll den Flüssigkeitsverlust durch die Diarrhoe vermindern und zusammen mit der Rehydrierung zu einem schnelleren und besseren Therapieergebnis führen. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu, weshalb wir nur eine schwache Empfehlung gemacht haben. Für die alternativen Mittel, die Sie sonst genannt haben, das sind Zusätze, die teilweise in Studien ihre Wirksamkeit gezeigt haben, zum Beispiel Tannine und Xyloglucan. Da gibt es Hinweise dafür, dass die Durchfallerscheinungen verringern, weshalb man diese auch verwenden kann. Für andere Antidiarrhoika, die Sie genannt haben, wie Kohle, Heilerde, Myrrhe, liegen überhaupt keine kontrollierten Studien vor.
Wie sieht es mit Mitteln gegen Erbrechen, also Antiemetika, aus? Wann können die, wann sollen sie und wann sollen sie nicht bei Kindern eingesetzt werden?
Also grundsätzlich sollen sie nicht routinemäßig eingesetzt werden, sondern nur, wenn wirklich starkes Erbrechen vorliegt, also man mehr als viermal in 24 Stunden erbrochen hat, weil das ein limitierender Faktor ist für die orale Rehydrationstherapie und dann mit dem Risiko für eine IV-Rehydrierung und Hospitalisierung verbunden ist. Und das einzige Medikament, das hier gerade in Studien ausgiebig untersucht ist und das zeigt, dass die Dehydrierung Hospitalisierung vermeiden kann, ist Odansetron. Odansetron ist zwar nicht zugelassen für die akute Gastroenteritis, aber im Kindesalter auch zugelassen für Chemotherapie und postoperatives Erbrechen. Traditionell wird in Deutschland immer noch das Demenhydrinat verwendet als Antiemetikum. Das hat in der Studie gezeigt, dass das Erbrechen reduzieren konnte, aber keine signifikante Reduktion der Krankenhausaufnahmerate herbeiführte. Also gar nicht so gut wie Odansetron. Und der Nachteil von diesem Demenhydrinat ist der sedierende Effekt. Und wenn die Kinder dann müde werden und schlafen, dann kann man sie auch nicht oral rehydrieren, weshalb wir das eher als ungünstig sehen. Und es gibt auch ein relevantes toxikologisches Potenzial von Dimenhydrinat, weshalb man da auch Obergrenzen für die Dosierung festgelegt hat.
Dann, bei einer viral bedingten Gastroenteritis macht ein Antibiotikum natürlich keinen Sinn. Aber selbst bei bakteriellen Infektionen und auch bei immundefizienten Personen gibt die Leitlinie beim Thema antiinfektive Therapie eine starke Negativempfehlung. Wann macht diese Therapie dann doch Sinn?
Also grundsätzlich ist es wieder so, dass eine unkomplizierte infektiöse Gastroenteritis, egal welcher Ursache, bakteriell oder viral, keine antiinfektive Therapie benötigt, auch nicht bei einem immundefizienten Patienten. Deshalb muss man diese Antibiotikatherapie wirklich beschränken auf sehr, sehr kranke Kinder mit schweren, akuten und starken Bauchschmerzen, mit blutigen Stühlen, Fieber, erhöhten systemischen Entzündungswerten und bei Vorliegen von Risikofaktoren, wenn man da eine bakterielle Ursache vermutet. Wir haben in der Leitlinie spezifische klinische Situationen formuliert, für die man eine infektive Therapie durchführen kann, soll. Das wäre die schwere Campylobacter jejuni colitis, die Salmonelleninfektion bei Risikopatienten, das wären die Säuglinge und Neugeborene, bei Patienten mit Immundefizienz oder Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Salmonellen haben. Bei Bakteriämie, also wenn eine Blutvergiftung mit Bakterien vorliegt mit schwerem Krankheitsbild, ist natürlich auch klar, dass man da Antibiotika gibt. Bei einer akuten Shigellen-Infektion und bei symptomatischen Infektionen mit toxinbildenden Clostridien, Clostridioides difficile.
Thema Probiotika. Wie steht es um den Einsatz von Probiotika als Ergänzung der Hydratation und oder auch zum Mikrobiomaufbau? Hier gibt es ja auch eine Änderung.
Ja, also wir haben jetzt ganz viele neue Studiendaten zu den Probiotika und wir haben uns jetzt damit auch der Erwachsenenleitlinie konform auch ausgesprochen, dass die Probiotika nicht mehr routinemäßig zur Therapie der akuten infektiösen Gastroenteritis verabreicht werden. Das letzte große Cochrane-Review hat 82 klinische Studien zusammengefasst, über 12.127 Teilnehmer. Also davon wurden über 11.500 an Kindern durchgeführt. Das heißt, das ist unser Kollektiv, die bekommen normalerweise die Probiotika. Und wenn man diese Daten sich genau anschaut, dann gibt es Hinweise, dass das Risiko von Durchfall mit einer Dauer von über 48 Stunden gesenkt werden kann und die mittlere Dauer des Durchfalls verringert wird. Aber wenn man quasi jetzt ganz streng wird und die Studien mit einem erheblichen Verzerrungsrisiko herauszieht, dann ist das überhaupt nicht mehr signifikant. Also wir können jetzt mit den ganz vielen Studien, die gemacht wurden, sagen, wenn man nur Studien nimmt, die sehr gut gemacht wurden, dann bleibt da kein signifikanter Effekt mehr. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt unsere Empfehlung geändert haben.
Thema Eltern. Eine Neuerung in der Leitlinie ist auch ein extra Kapitel, nämlich das Kapitel 4, das sich den Eltern und deren Bedürfnisse und Erwartungen widmet. Wieso wurde denn dieses Kapitel eingeführt und warum lohnt sich die Lektüre auch für Ärzte und Ärztinnen?
Also grundsätzlich sollen in den Leitlinien sollen auch Vertreter, Betroffene zu Wort kommen und eingeladen werden, damit zu arbeiten. Jetzt ist natürlich schwierig, weil es keine sozusagen Selbsthilfeorganisationen für betroffene akute Gastroenteritis-Eltern gibt oder Patienten. Und dann muss man sich andere Lösungen suchen. Und die Lösung war, die Literatur diesbezüglich durchzugehen und zu schauen, was ist alles publiziert. Und von dem, was publiziert wird, haben wir quasi ein Kapitel geschrieben. Ich fand es äußerst spannend und finde das wichtig. Die Eltern wünschen sich konkrete Informationen. Sie wollen über die Symptome einer Erkrankung und die damit verbundenen, auch bei der Gastroenteritis, Dehydrierung, das wollen die wissen und die wollen das auch erkennen können. Mhm. Sie wünschen sich, dass sie Informationen über den Umgang mit dem dehydrierten Kind, wie sie orale Lösungen verabreichen können zur Rehydrierung. Sie wollen auch wissen, wie sie sich vor Ansteckung von Erregern schützen können, wie so eine infektiöse Gastroenteritis ausgelöst werden kann und wie man das vermeidet. Und interessant, sie mögen lieber klare Anweisungen in einer verständlichen Sprache von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, als das durch eine schriftliche Information oder irgendwie was anderes. Mann, das wird ja auch viel das Internet mittlerweile verwendet, aber das wurde da ausdrücklich in einer Studie klar.
Dann zum Schluss nochmal die Frage oder die Bitte. Können Sie die Leitlinie in ein paar wenigen Worten zusammenfassen und das Wichtigste, auch das für Sie Wichtigste hervorheben?
Ja, das versuche ich jetzt mal. Also die Diagnose, haben wir gesagt, wird anhand von klinischen Leitsymptomen gestellt. In der klinischen Untersuchung ist es wichtig, dass wir den Grad der Dehydrierung erheben und dementsprechend die weitere Behandlung veranlassen. Eine Erregerdiagnostik ist nur notwendig, wenn sich daraus Konsequenzen für die Therapie oder Infektionsprävention ergeben. Wenn eine Dehydrierung vorliegt, soll die rasch durch eine orale Rehydrierung behandelt werden. Bei starkem Erbrechen kann Odansetron verabreicht werden. Die Probiotika werden nicht mehr zur Therapie der AGE empfohlen. Die unkomplizierte akute Gastroenteritis benötigt keine antiinfektive, keine antibiotische Therapie. Nach begonnener oraler Rehydrierung soll der Kostaufbau ohne spezielle Diät altersentsprechend wieder begonnen werden. Und die Rotavirusimpfung ist eine sichere und effektive Impfung, die schwere Verläufe verhindern kann. Und zum Schluss, die Eltern wünschen sich konkrete Informationen und klare Anweisungen, am liebsten durch ihren Arzt.
Super, vielen Dank. Auch vielen Dank für Ihre Zeit und das nette und informative Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es in den Shownotes wieder ein paar Lektürehinweise. Falls Sie zum Beispiel mehr zur Leitlinie lesen wollen, gibt es auch ein schriftliches Interview mit Professor Posowski. Und natürlich noch weitere Beiträge zu diesem und weiteren Themen. Schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.